I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge des Erstsichtung-Podcasts. Und die 40. Folge ist keine normale Folge, sondern auch die zweite Hausaufgaben-Folge. Das heißt, ich habe einen Gast, der mir einen Film aufgegeben hat, und das Gegenteil, ich habe ihm auch einen Film aufgegeben. Mein heutiger Gast ist Daniel Wild.
Hallo!
Und ähnlich wie beim der ersten Hausaufgabe ist meine Hausaufgabe wieder ein Tarantino-Film, nämlich Kill Bill, beziehungsweise fast schon zwei Filme, weil Kill Bill 1 und 2 ja mehr oder weniger ein Film ist.
Genau, ja.
Und als allererstes, warum ist es gerade der Film geworden, den du mir vorgeschlagen hast?
Kill Bill? Eigentlich, weil ich ziemlich fast schockiert war, dass du den noch nicht gesehen hast. Also es war eben bei der ersten Hausaufgabenfolge ist das Thema auch schon aufgekommen.
Ja.
Dass du eigentlich noch gar nicht so viele Tarantino-Filme gesehen hast. Und deshalb, ja, weiß nicht, ich wollte einfach, dass du den einmal siehst eigentlich. Und war da wirklich neugierig, was du davon hältst.
Ja, okay. Also generell, das könnte ich schon mal vorwegnehmen, bei dieser Folge ist es so, wir haben beide den eigenen Film nicht nochmal gesehen, sondern eben nur die Hausaufgabe.
Genau.
Also ich wollte zwar nochmal anschauen, Blau ist eine warme Farbe, was der zweite Film ist. Also ich finde, man sollte jetzt kein Geheimnis daraus machen, weil man sieht es eher am Cover und am Titel, um welche Filme es geht. Aber ja, habe ich mir dann auch nicht mehr angesehen. Ich habe es angefangen, aber nach einer Minute dann eben wieder ausgeschaltet. Und ja, Kill Bill, also worum geht's? Es ist natürlich ein Tarantino-Film und es spielt Uma Thurman in der Hauptrolle. Und Uma Thurman kennt man auch von Pulp Fiction zum Beispiel.
Genau.
Und David Carradine spielt mit und Michael Madsen, aber sonst nicht unbedingt die bekanntesten Schauspieler.
Nein.
Also
mir auch
gerade in den frühen oder bis zu einer gewissen Art von Tarantino-Filmen hat er ja noch eher so Schauspieler genommen, die man schon länger nicht gesehen hat und denen wieder zu einer neuen Karriere verholfen ein bisschen.
Mhm.
Also auch bei Pulp Fiction mit John Travolta, der war schon relativ weg von Fenster. So. Der hatte keine richtig guten Filme mehr und mittlerweile ist es aber nicht mehr so, finde ich. Also mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio.
Genau, das
sind
ja die A-Liste von der A-Liste.
Ja, also so wie Waltz zum Beispiel, da ist es wieder was anderes, weil der eben aus so einem deutsch-österreichischen Markt kommt. Aber dadurch hat ihn niemand gekannt. Aber sonst die meisten, das sind entweder typische Tarantino-Darsteller oder eben schon sehr bekannte Schauspieler. Ich bin
wundert, weil eigentlich hätte das nicht notwendig. Also ihr könnt schon...
Dass er so Bekannte nimmt?
Ja, weil er scheint sein Name schon so bekannt ist eigentlich. Und
also ich finde, er trifft trotzdem eine gute Auswahl. Also für den neuen Film jetzt, Once Upon a Time in Hollywood, da hat er auch wieder zum Beispiel Brad Pitt und Leonardo DiCaprio und Margot Robbie. Das sind schon so Schauspieler, wo ich mir denke, das sind halt zwar A-Listen-Schauspieler, aber das sind die besten von denen. Und irgendwie die am meisten Rollen spielen können und so.
Das ist ja klar, stimmt.
Eher zur Handlung. Also Kill Bill ist ein typischer Rachefilm, würde ich sagen.
Mhm.
Und die Story ist relativ einfach in den Grundzügen, aber wie sie erzählt ist und so, wird sie schon ein bisschen komplexer. Also sie ist irgendwie... die meisten Tarantino-Filme, wie schon bei Reservoir Dogs oder bei Pulp Fiction, nicht chronologisch erzählt, sondern es gibt auch immer wieder Rückblenden zwischendurch.
Genau.
Vor allem zu der Tat, warum unsere Hauptfigur von der man nie den Namen erfährt, also ganz des zweiten Teils eigentlich erst, da wird immer gepiept.
Genau.
Warum sie sich rächt, diese Szene wird zum Beispiel oft immer in kleinen Ausschnitten gezeigt, in Rückblenden, und man kann ja sagen, was passiert ist, also das ist eigentlich die erste Szene, nämlich sie heiratet und während der Hochzeit gibt es dann eine Schießerei und alle in der Kirche befindlichen Menschen sterben oder werden eben umgebracht und man glaubt, dass auch sie tot ist, allerdings überlebt sie das Ganze und will sich dann eben rächen.
Genau.
Das ist und,
der Ausgangspunkt.
Ja, also das ist der Ausgangspunkt, genau. Und zur Handlung an sich, also ich finde gerade im ersten Teil passiert handlungsmäßig jetzt nicht so wahnsinnig viel.
Ja, das stimmt.
Also gehen wir mal davon aus, dass ich der letzte Mensch bin, der den gesehen hat. Also ich sag mal, wir können spoilern.
Ja. Denke ich mal nicht so tragisch.
Und beim ersten Teil geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass die Liste an, also sie hat eine Liste, auf der die Namen stehen von den Leuten, an denen sie sich rächen will. Und im Grunde sieht man zu jeder Person auch nochmal die Vorgeschichte, warum sie sich gerade an dieser Person rächen will.
Genau.
Manchmal bevor sie sich rächt und manchmal danach. Das ist immer so ein bisschen geteilt. Und irgendwie, da geht es eben dann nur darum, dass sie sich
rächt. Genau, es entwickelt sich nichts Größeres eigentlich, sondern genau.
Also man erfährt zwar...
Genau, es sind die Einzelhandlungen.
Also
genau.
Man dadurch... Durch die Geschichten, warum sie sich rächen will, erfährt man natürlich, was sie gemacht hat. Also, dass sie zum Beispiel eben auch in dieser Gruppe oder in dieser Killergruppe dabei war, die sie dann umgebracht haben, vermeintlich. Mhm. Also, dass sie quasi auch da Mitglied von dieser Organisation war und auch eben so Auftragsmörderin quasi. Aber das sieht man so direkt nie. Also, man sieht sie nie, wie sie einen Job durchführt. Und der erste Film hat eigentlich relativ wenig Handlung in diesem Sinne, finde ich.
Genau, es ist mehr so.
Von der Haupthandlung. Am Ende gibt es dann noch einen wichtigen Twist. Also da erfährt man, dass, also sie war schwanger während der Hochzeit, das weiß man. Und am Ende des ersten Teils erfährt man, dass das Kind eben überlebt hat. Und dann ist das so, oh, was, das Kind, genau. Wo ist es denn? Und dann denkt man sich, ja, hey, ah, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht.
Genau, da geht es ja schon
und
zweiten Teil.
Und der zweite schließt dann direkt daran an. Beim ersten Teil muss ich sagen,
genau,
also ich vergleiche jetzt schon den ersten mit dem zweiten Teil, obwohl ich den zweiten jetzt noch nicht erzählt habe, worum es geht.
Ja, ich könnte jetzt auch gar nicht mehr auseinanderhalten, wo der erste aufhört und der zweite aufhört.
Ja, also ich glaube, schon sehr lange her ist, wenn man den dann, also ich habe die auch, also an einem Tag den und am nächsten den und bei mir ist es halt jetzt nicht so lange her, so 2 Wochen oder so, aber ich kann die nicht so, ich kann die noch auseinanderhalten, aber ich glaube, wenn da ein bisschen Zeit vergeht, ist das auch so ein Film dann irgendwann. Jedenfalls, ich finde, der erste Teil, der hat die ikonischeren Szenen drinnen. Also ich finde, der erste Teil hat eher so Szenen drinnen, an die ich mich erinnere und wo ich mir denke, das ist so Kill Bill.
Meinst du die ewig langen Kampfsequenzen?
Ja, zum Beispiel. Oder, also, jeder kennt irgendwie diesen gelben Bruce Lee-Anzug. Genau, also ich weiß nicht, ob du das da wusstest, aber... Der ist ja eigentlich von Bruce Lee.
Oh, genau, war mir jetzt eigentlich nicht so bewusst.
Okay, also eigentlich ist das so ein Anzug, den Bruce Lee mal getragen hat. Und dem ist der dann nachempfunden. Und für viele ist es aber jetzt halt der
Kill Bill-Anzug. Genau.
Und den trägt sie zum Beispiel nur im ersten Teil.
Mhm. Ist ja das, wenn ich so an Kill Bill denke, ist das Erste, was ich mir vorstelle eigentlich.
Oder es gibt relativ am Anfang noch eine Kampfszene, wo... sie gegen eine Frau kämpft und während dem Kampf kommt dann das Kind von dieser Frau nach Hause und dann tun sie so, als wäre nichts passiert.
Drinnen, genau.
Ja, genau. Und das, oder sie ist eben längere Zeit im Koma und als sie aufwacht, die ganze Szenen im Krankenhaus, das sind so die Szenen, an die man sich sehr erinnert, finde ich. Und die sind eher im ersten Teil.
Ja.
Und der zweite Teil... den finde ich besser von der Erzählstruktur her und so. Also ich finde, der ist interessanter gemacht von dem, wie er erzählt ist und wie man sich der Zeit lässt dafür, weil beim ersten ist wirklich so Kapitel für Kapitel für Kapitel und da ist immer Rache, Rache, Rache. Und genau. Beim zweiten, der ist besser erzählt, finde ich, aber der hat nicht so diese starken Szenen drin.
Mhm.
Also das wirst du jetzt schwer
einschätzen können. Ja, ich kann es gerade nicht richtig aufteilen, aber...
Aber wie gesagt, das ist so meine Empfindung ein bisschen. Und beim ersten, wie gesagt, diese Kampfsequenz finde ich sehr gut, mit wo dann das Kind kommt und dann tun sie so, hey, es ist ihnen nichts passiert, das war irgendwie eine tolle Szene, oder ja, im Krankenhaus, wo man erfährt, dass sie irgendwie 4 Jahre im Koma war oder so, oder noch länger sogar, mhm. Oder ganz am Ende gibt es diese ganz berühmte, ja, ewig lange Kampfsequenz in so einem japanischen Club oder quasi Restaurant, so eine Mischung. Ja. Oder es gibt eine Szene, wo sie nach Japan fliegt und sich ein Samurai-Schwert anfertigen lässt, ein Hantori-Hansai-Schwert und
genau,
da irgendwie, ich finde, auch wenn ich gesagt habe, der hat nicht so viel Handlung und so, ich finde, der füllt seine Lücken gut aus, also die Welt wirkt wie eine echte Welt, der gibt einen viele so Hints, was in dieser Welt passiert und der baut so Legenden auf, so wie das von diesem Hantori Hansai eben, dass man sich denkt, boah, Wahnsinn, ein Hantori Hansai Schwert, obwohl man von 10 genau. Minuten noch nicht mal wusste, wer das ist, aber das wird so erzählt, dass man sich dann richtig reinversetzen kann und sich denkt, boah, das ist was Besonderes.
Mhm.
Und das ist so eine typische Tarantino-Sache, genau, die er einfach voll gut machen so kann. So
kleine Details eigentlich voll genau
und
ausgeführt werden.
Das sind, was auch noch cool ist, es gibt auch eine längere Anime-Sequenz im ersten Teil.
Stimmt, stimmt.
Also die Backstory von einer japanischen, also einer japanisch-chinesisch-amerikanischen Frau, die eben auch Teil von dieser Gruppe war, die wird erzählt in einem Anime.
Genau, die dauert auch wirklich, denke ich, 15 Minuten.
Ja, also ungefähr 15 Minuten.
Also
ja,
wirklich, genau.
Also wirklich nicht so nur ein kleiner Rückblick, sondern eine längere Sequenz eben in dem Film und das ist auch irgendwie erfrischend und würde sich sonst auch niemand trauen, so glaube ich, zu einem großen Film. Aus dem Jahr 2003 ist der Film übrigens, jetzt nach 12 also Minuten.
Doch schon ein bisschen älter.
genau, also ich glaube, die meisten haben den gesehen, der lief auch oft im Fernsehen. Und
ja, das ist so ein Klassiker, der in jedem DVD-Regal steht fast. Also.
Ja, schon irgendwie. Und im zweiten Teil, da ist dann nicht mehr so viel übrig von der Rache. Also da man erfährt eben, dass Bill, also ich weiß nicht, ob man im ersten Teil so richtig hundertprozentig erfährt, wer Bill überhaupt ist. Bill ist eben ihr Auftraggeber, also der Chef von ihr quasi, aber auch sie hatte auch auf jeden Fall ein Verhältnis, wenn nicht eine richtige Beziehung mit ihm. Also weil das Kind ist von ihm.
Genau, genau.
Und im zweiten Teil geht es dann eigentlich, da sind dann nur mehr 3 Leute übrig, an denen Rache genommen werden muss. Also mir kommt vor, im ersten Teil gefühlt, das kann ich jetzt nicht sicher sagen, aber sind da 5 Personen oder so und im zweiten dann nur mehr 3 und man, wie gesagt, man merkt das in der Erzählstruktur, aber ich finde das auch gut irgendwie. Und da gibt es eigentlich so an ikonischen Szenen gibt es auch noch ein paar, aber was vielleicht dann noch am ikonischsten ist, ist diese Ausbildungssequenz in China mit diesem Meister.
Auf dem Berg oben, genau.
Und der ist schon ähnlich erzählt eben von diesen Rückblenden. Also der arbeitet auch sehr viel mit Rückblenden dann. Und am Ende geht es eben dann darum, dass sie den killt, den Bill. Also da gibt es dann noch eine Sequenz, wo sie eben zu seinem Anwesen kommt. Also der ist ja so ein Bösewichtsanwesen hat er.
Genau.
Und dann kommt sie eben dorthin und was sie dort erwartet, ist aber dann ihr Kind und sie weiß aber nicht, dass ihr Kind noch lebt. Und das ist dann alles sehr interessant, wie das dann weitergeht, weil die dann für eine gewisse Zeit, also im Film auch bestimmt eine Viertelstunde ist oder so, eben so tun müssen, als würden sie sich voll gut verstehen und als würde sie nicht gerade versuchen, ihren, also den Vater des Kindes umzubringen.
Genau, vom Kind.
Und ja, zur Handlung kann man nicht viel mehr sagen.
Genau, ein klassischer Rachefilm, wie du schon gesagt hast.
Also, bevor ich jetzt noch zum Fazit komme oder zum Review.
Zur Bewertung, genau.
Ich finde, von der Machart her, manche Sachen, die kann man natürlich schwer, die sollte man nicht einfließen lassen, aber man merkt halt, dass der Film wahnsinnig wichtig war und so, weil es gibt eine Sequenz, da wird eine Musik verwendet und dadurch wird die Sequenz so dumm irgendwie, also und zwar aus dem Grund, weil diese Musik dann tausendfach woanders auch verwendet wurde. Also so bei,
ich weiß, jeder
Game Show und überall wurde diese Musik verwendet und die ist halt von Kill Bill, aber...
Und rückblickend klingt es dann natürlich ziemlich blöd.
Und rückblickend denkt man sich aber, ach, ich kann das nicht mehr hören, auch wenn es von dort ist natürlich.
Ja, ja.
Und ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob ich mich bei den anderen Filmen zu wenig auskenne oder so, aber ich finde irgendwie, dieser Film, da merkt man am meisten, woran er sich inspiriert hat und so. Also ich finde, bei allen anderen Filmen, also es ist ja bei ihm so, er inspiriert sich ja immer sehr an anderen Filmen und hat so die Anspielungen. Und mich stört das aber nicht, weil, wie gesagt, er baut die Welt trotzdem immer sehr glaubwürdig auf und so. Und dadurch, dass es eben nicht wirklich auf was anderem basiert, ist es ja kein Fantum oder so.
Genau, so extrem.
Sondern es sind halt wirklich so Anspielungen auf verschiedene Filme, aber nicht...
Das ist eben cool, wenn man die Filme kennt, die Anspielung, wenn man es nicht kennt, ist es auch nicht.
Also es ist jetzt so aber, tragisch. Man darf sich das nicht vorstellen, so wie bei Deadpool, dass die namentlich erwähnt werden und so. Also bei Deadpool, da spricht ja das aus.
Genau.
Da wird ja dann zum Beispiel sagen, ah, so wie Leonardo DiCaprio in Titanic. Und also ungefähr nur als Beispiel, das kommt weder in dem einen noch in dem anderen Film vor, aber bei zum Beispiel Tarantino wird der Titanic so irgendwie zitieren, dass er zum Beispiel eine ähnliche Szene macht wie diese Szene von Titanic, wo die Sex haben in der Kutsche und dann mit der diese Hans-Szene oder so eine Szene, die man halt erkennt, wenn man Titanic kennt, das ist eine Anspielung da drauf, aber der würde jetzt nicht so plump machen, der würde auch nicht zum Beispiel diese King of the World-Szene würde nicht zitieren, sondern eher so eine andere Szene, wo man aber dann trotzdem weiß, wenn man den Film mag oder kennt, hey, das ist ja wahrscheinlich eine Anspielung an Titanic. Und ich finde hier, bei Kill Bill ist das so am offensichtlichsten, also dass das eben auf so japanische, vor allem Filme aus den 60er, 70ern so anspielt, zum Beispiel mit diesem, wenn sie dann von jemandem ein Körperteil, also einen Arm oder so abschneidet, dieses spritzende Blut.
Genau, so komplett.
Das ist so typisch, dieses Fontänenmäßige wie beim Springbrunnen. Das ist so typisch japanisch aus dieser Zeit eben. Oder der Bruce Lee-Anzug, was natürlich kein Japaner ist. Aber das sind so Sachen, ich finde, da habe ich zumindest am meisten gemerkt, hey, das ist auf das und das eine Anspielung. Oder mit dem Flugzeug, wo man eindeutig sieht, das ist ein Modellflugzeug. Oder dass er eben dann die Anime-Sequenz macht und so. Ich finde, das ist bei keinem anderen Film so eindeutig und so wie bei dem. Oder was mich am Anfang sogar ein bisschen gestört hat beim Schauen, bei den Kampfsequenzen, diese übertriebenen Geräusche, die fast schon so Bud Spencer-mäßig sind manchmal. Also, dass jeder Handkantenschlag und so ein Geräusch hat. Also, gerade wenn man heutige Actionfilme ansieht, ist es ja meistens so, dass die haben halt ein anderes Sounddesign. Und da merkt man halt genau, das ist halt wieder so aus den 80er Jahren ungefähr, so eine Anspielung auf diese Filme. Und das ist mir schon sehr aufgefallen bei den beiden Filmen. Ich sag mal, dieser eine Film,
weil irgendwie ist es
ein bisschen einer.
Genau.
Und Ja.
Ja.
Also sag mal, bevor ich was meine Meinung sage, sag mal, wie hat dir der gefallen? Ich weiß, bei dir ist länger her und so, ja, aber sag mal, nein, wie ist für dich so der Stellenwert von dem Film?
Ja, ziemlich hoch, kann ich gleich einmal sagen. Also es war für mich eigentlich, genau, ja grad 7 also, von 10 Sternen.
Ich habe gerade nebenbei das IMDb, meine IMDb offen und das ist ein kleiner Spoiler, da steht schon die Wertung drinnen, den ich den gegeben habe.
Ja, sag mal, wie ich muss sagen, ich habe den eben genau zu einer Zeit gesehen, wo ich Tarantino für mich entdeckt habe eigentlich. Das war vor, weiß ich nicht, sicher schon 4-5 Jahren, also wirklich schon länger her. Und da war ich halt gerade voll gehypt von seinen Filmen. Und ja, ich habe das da halt auch richtig cool gefunden, dass es einmal irgendwas anderes ist als nur das typische.
Also das typische Kino, was zu der Zeit in war, oder das, was du gesehen hast?
Genau,
oder?
Beides eigentlich.
Oder eher meinst du auch vielleicht auf ihn in Bezug? Weil
nein, weniger.
Okay.
Also ich habe ihn ja da erst eigentlich kennengelernt.
Okay, weil bis zu dem Zeitpunkt war er so Gangsterfilme irgendwo mehr oder weniger sein Hauptmetier.
Na, das habe ich gar nicht so mitbekommen eigentlich. Weil ich, ja.
Okay. Also war es dein erster Tarantino auch, Kill Bill?
Nein. Der erste war Pulp Fiction, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, sicher. Und der hat mir damals schon ziemlich gefallen und dann habe ich ja weitere Filme gesucht von ihm.
Und dann bist
natürlich
du
gleich Film einmal Kill Bill, genau.
ist Kill Bill der Film direkt nach Pulp Fiction? Nein, gell? Ich glaube, den Jackie Brown ist noch zwischendrin.
Genau.
Den ich mittlerweile immer noch nicht gesehen
habe. Nein, das dann ist auch der einer der wenigen, der noch fehlt eigentlich.
Ich schaue jetzt nicht nach, das ist für die Zuhörer sonst nicht so interessant. Also du magst den sehr gerne und für dich ist das ein wichtiger Tarantino-Film und so.
Ja, also okay. War
der hat das so entfacht für dich ein bisschen.
Ja, genau.
Das ja, okay, also ich muss sagen, ich mochte den. Boah, das hört sich schon so positiv an. Also ich mochte den schon gerne, aber irgendwo, also einerseits finde ich, der hat so extrem übertriebene Charaktere. Und einerseits ja, finde ich, kommt natürlich schon daher wieder eben aus den Vorlagen, weil gerade im Japanischen, aber eigentlich auch im Chinesischen und vor allem im asiatischen Bereich wird ja oft so dazu geneigt, dass man viele Sachen so übertreibt oder so überspitzt darstellt. Und das ist mir schon klar, dass das alles absichtlich ist. Das ist
natürlich ungewohnt dann.
Also das ist so wie zum Beispiel auch mit dem Sounddesign, was ich vorher gemeint habe. Mhm. Es ist was anderes, wenn man weiß, das ist Absicht, als wenn man sich denkt, ah, die haben sich nichts anderes leisten können.
Mhm.
Und irgendwo, er hat ja immer so übertriebene Charaktere auch, aber ich finde, dass bei denen, da merkt man es auch optisch und so.
Ja, genau, mit dem
Extremen. Also diese eine Killerin mit der Augenklappe zum Beispiel, oder eben dieser Asiate, der sie in der Kampfkunst trainiert mit dem, keine 5-Punkte-Herzexplosionstechnik oder wie sie heißt.
Genau.
Und solche Sachen, oder zum Beispiel in dem Restaurant oder in dieser Bar, in dieser asiatischen, ist dann eine Kämpferin so ein richtiges Schulmädchen eigentlich. Und
halt so comichaft.
Ne? Ja, so richtig, genau. So eigentlich wirklich so comichaft. Und das hat mich manchmal sogar ein bisschen gestört, muss ich sagen.
Echt?
Ich weiß nicht, also es hört sich dumm an eigentlich, weil meistens sagen die Leute das umgekehrt, aber wenn ich den früher gesehen hätte, dann hätte ich den viel besser gefunden,
glaube ich. Ja, es war bei mir aber auch so. Also vielleicht also, bei dir, weil du vielleicht
den,
schon mehr Filme zum Vergleichen gehabt hast von Tarantino, oder?
Also, weiß ich nicht. Aber hätte ich den zu früh gesehen, also mit 14 oder so, dann hätte ich den voll abgefeiert, glaube ich. Und dann wäre das so ein Film, so einer der wenigen, wo man noch zurückblicken kann und sagt, ja, der ist wirklich immer noch gut.
Mhm.
Und jetzt nicht, dass du mich falsch verstehst, also ich finde den schon gut und ich finde auf jeden Fall, dass man sich den ansehen sollte. Also generell bei allen Tarantinos, ich habe auch relativ spät erst Pulp Fiction gesehen, aber eigentlich aus dem Grund, weil das so Filme waren, wo ich eigentlich im Vorhinein schon wusste, mit 90%iger Wahrscheinlichkeit gefällt mir der Film sowieso. Das
ist meistens eine sichere Sache.
Ja, und dann habe ich nicht so dieses, ich muss den unbedingt sehen. Vor allem, wenn es kein aktueller Film ist, weil bei aktuellen Filmen, da willst du den vielleicht, da willst du den vielleicht im Kino sehen oder so, aber wenn du weißt, ich habe den quasi immer verfügbar und
als Backup.
Und dann entscheidet man sich selten dafür, finde ich. Und deswegen, mir hat er gut gefallen, aber es ist jetzt nicht mein Lieblings-Tarantino.
Ja, Lieblings-Tarantino auch nicht bei mir.
Also,
ich finde. Aber eben der, wie du gesagt hast, der bei mir das Feuer entfacht hat dafür.
Ich finde eigentlich Pulp Fiction da. Also, auch wenn es so die mainstreamigste Antwort ist, aber Pulp Fiction und Inglourious Basterds sind so meine zwei Lieblings-Tarantinos.
Ja, bei mir ist es Inglourious Basterds, ziemlich sicher sogar, ja.
Okay.
Ja.
Also, ich habe zu Kill Bill sonst sehr wenig zu sagen. Also ich weiß nicht, der spielt wahrscheinlich auch im gleichen Universum wie die anderen Filme von ihm. Da habe ich aber jetzt nicht so die Connection, da weiß ich jetzt nicht so, wo der anknüpft oder was da die Easter Eggs sind irgendwie, wie der verknüpft ist. Du auch nicht, nein. Okay.
Ist auch schon zu lange her bei mir.
Und ja, also wie gesagt, das ist so eine sichere Bank halt. Man kann sich den ansehen. Und gerade wenn man so asiatische Filme mag und kennt vielleicht ein paar, was ich aber auch, ich habe schon so ein Fable ein bisschen für asiatische Filme auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mich interessiert das nicht, aber es ist halt schwer. Ich habe halt schon die Erwartungshaltung, hey, mir gefällt der sowieso und dann überrascht mich das nicht.
Dann ist man kritischer natürlich, genau.
Aber ich habe eigentlich nichts so zum Aussetzen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ah, das war ein schwacher Tarantino so. Sondern der war echt super und den kann man auch, also ich werde den bestimmt nochmal ansehen.
Ne, ich mir auch jetzt, denke ich.
Aber wie gesagt, eben, ich war dann nicht mehr so überrascht, so. Wie gesagt, also wenn ich mit 13, 14, Eltern werden sich jetzt denken, was? Mit 13, 14 kann man sich doch nicht Kill Bill anschauen. Aber wenn ich den mit 13, 14 im Fernsehen gesehen habe, da wäre er eh geschnitten gewesen. Ja, wenn ich den da gesehen hätte zum Beispiel, dann hätte ich mir gedacht so, boah, was ist das für ein cooler Film, weil da hatte ich noch nicht so Ahnung von Filmen und da schaust du halt im Fernsehen einfach irgendwas
genau
und dann
so
kommt
mir,
das. Ja. Und dann kommt das Handlichen. Und dann bist du überrascht und dann bist du auch positiv überrascht und dann bist du richtig überwältigt.
Ja, es macht eine ganz neue Welt auf, finde ich.
Ja. Richtig. Also, weil du merkst trotzdem, wie er Filme erzählt und wie er das macht, das ist trotzdem irgendwie einzigartig, auch wenn es nur so eine Rachegeschichte ist. Unter Anführungszeichen. Also ich finde so die grobe Handlung, glaube ich, kann man hier am leichtesten zusammenfassen von fast allen Tarantinos. Außer vielleicht hier der letzte.
Hateful Eight. Ja.
Der ist ungefähr gleich schwer zum Zusammenfassen. Aber nicht, wenn man ihn dann spoilt, dann wird er vielleicht auch ein bisschen
besser.
Okay.
Ja.
Also von meiner Seite Anschauempfehlung und ich bin jetzt fertig mit meinem Review. Was hast du dir angesehen?
Genau. Meine Hausaufgabe war Blau ist eine warme Farbe, der im Original anders heißt. Weiß ich jetzt gar nicht wie, ist ein französischer Film.
La Vie d'Adèle, glaube ich.
D'Adèle, genau. Also La Vie d'Amélie.
Ja, also Adèle heißt die Schauspielerin und die Hauptfigur. Also das Ganze basiert, also ich sag das mal so, weil das wirst du nicht recherchiert haben, glaube ich. Nämlich, das Ganze basiert auf einer Graphic Novel, die auch von einer Französin ist.
Okay.
Und deswegen, die Figur heißt anders, glaube ich, in der Vorlage. Also bei uns heißt er eben Blau ist eine warme Farbe. Und was aber auch noch lustig ist, im Englischen heißt er nämlich Blue is the warmest color.
Scheinbar war wärmste zu.
War irgendwie, es finde ich so lustig, weil es so eine andere Aussage dann ist.
Ja, ist eine warme Farbe.
Und noch eine Kleinigkeit. Wir haben, also im Vergleich jetzt bei der ersten Hausaufgabe, die ich mit Georg hatte, das waren beides so 1,5 Stunden Filme. Und hier ist es so, dass Blau ist eine warme Farbe, dauert 3 Stunden.
Genau.
Und die Kill Bills dauern einer 2 Stunden und der andere 2,5 Stunden.
Genau, also ordentlich Material. Ja. Genau, der Film ist aus dem Jahr 2013. Also eher neuer im Vergleich.
Ja,
im als Vergleich Kindbild, schon, ja, ja. Kann man auch jetzt irgendwie, ist blöder Vergleich eigentlich. Genau. Ja, worum geht's? Es geht eben, wie schon gesagt,
um. Da bin ich lustig. Also, bin ich gespannt, wie du das zusammenfasst.
Wie ich zusammenfasst, ja. Eigentlich ist es, naja, eine typische Liebesgeschichte. Naja, kann man auch nicht sagen.
Ich finde schon.
Es ist schon, ja.
Also, ich finde, das ist eine. Also, ich weiß irgendwie. Ja. Also, ich bin mir relativ sicher, worauf du hinaus willst, aber ich finde schon. Rein von der Hauptstory und wenn du das zusammenfasst, ist schon ein
ja, typischer Liebesfilm. Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Okay, das stimmt wirklich. Genau, es geht eben darum, die Adele, die geht in Frankreich, eben, weil gut, französischer Film, spielt in Frankreich, macht Sinn, geht in Frankreich in die Schule, ist Anfang, denke ich, schon in der letzten Klasse,
oder? Ja, also.
Also, es wird, glaube ich, nie wirklich erwähnt, aber es kommt mir nur so vor vom so vom Alter von allen und...
Ja, würde ich auch ja, so sagen, so ungefähr.
Denke ich, also höhere Schulstufe auf jeden Fall. Sie wird 17, ist ich denke, am Anfang. Genau. Und ja, sie lernt eben zuerst einen Jungen kennen im Bus. Tratscht mit dem, verabredet sich dann auch. Ja, und da entwickelt sich dann auch schnell mehr. Ja... Da
also die Handlung an sich ist jetzt nicht viel komplexer als
Kind. Typische, ja, nein. Genau, sie lernt eben den kennen. Da sieht man auch gleich mal die erste Sexszene im Film, von dem es auch mehrere gibt. Genau, die auch immer sehr ausführlich dargestellt werden. Was mir auch gleich mal aufgefallen ist. So
also,
am Anfang.
Das
aber nicht jetzt so, sondern ganz natürlich eigentlich. Das finde ich auch gut.
Also okay. So typisch, so französisch fast schon. Also es gibt eigentlich relativ viele Sexszenen, aber die sind jetzt nicht so überinszeniert.
Genau, eigentlich so ganz natürlich. So
nicht ja, genau. Irgendwie also,
pornomäßig oder
also
extrem.
Es kommt vielleicht schon öfters vor, aber man denkt sich nie, das ist jetzt so nur Schauwert, sondern es ist gehört schon irgendwie zur Geschichte dazu und es ist so ein natürlicher Teil des Films und des Ganzen irgendwie.
Genau. Es geht ja auch darum nicht, dass sie sich irgendwie
selber ja, wie findet. Denn
heute? Genau, ja, genau. Ja. Dann ist sie eben mit dem, naja, mehr oder weniger zusammen. Beziehungsweise ja, ist das
ja, schon
Gerücht, irgendwo. Genau, jeder redet so, ja, wie läuft's mit dem? In der Schule, klarerweise. Genau, aber eigentlich schon, ja, das kann man sagen, ist schon eine Beziehung eigentlich. Ja. Genau. Aber dann, ja, sieht man gleich einmal, wie sie durch die. Also, eine Szene gibt es, die so.
Ich würde so gern helfen, aber ich habe den ja. Dann nicht nochmal gesehen.
Ja. Ich bin am Anfang hängt es gerade ein bisschen bei mir, aber. Na, auf jeden Fall gibt es dann die eine Szene, wo sie dann auf der Straße geht und ihr kommt ein Mädchen entgegen. Und da merkt man dann irgendwie.
Die gespielt wird von Lea Seydoux, die man kennen könnte. Von James Bond zum Beispiel oder von okay. Grand Budapest Hotel.
Ja, ich habe so. Sie nicht gekannt, aber war gerade vorher auch überrascht, wie ich sie recherchiert habe nochmal schnell. Genau, nein, sie sitzt dann auf der Straße und man merkt halt, ja, es ist so die typische Liebe auf den ersten Blick Szene, so wird es auch inszeniert. Irgendwie, sie sieht ja dann so nach und hätte ich sie doch angesprochen.
Ja, das keine ist Ahnung. Aber so ein, ich finde, das ist so ein, so eine gute Szene irgendwie, weil ich finde, das kennt solche Dinge, das kennt jeder irgendwie, oder? Also,
ja,
dieses, so, das dass du irgendwie also, siehst und so genau, denkst
dir so, oder so,
ja, die kann ich jetzt nicht ansprechen.
Ja, ja, aber das war immer so, also, sie ist ihr entgegenkommen und...
Aber andererseits dann im Nachhinein denkt man, ach, man, vielleicht, ja, genau. Aber es ist halt irgendwie komisch, ich macht man halt nicht so mitten auf der Straße, wenn ansprechen, so. Hallo.
Genau.
Also der weil was sagst du meistens. Dann? Sagst du dann, hallo, ich hab dich gerade gesehen.
Ja. Und dann meistens denkt man dir wieder an was verkaufen oder so. Nein, aber genau. Ja, und das ist, denke ich, die erste Szene, wo man auch merkt, dass sie eben sich noch nicht ganz sicher ist mit ihrer Sexualität und ja, bin mir nicht sicher, ob vorher schon Hinweise gegeben werden.
Nicht,
vielleicht auch, naja, weiß ich nicht.
Nicht so
offensichtlich. Nicht so offensichtlich auf jeden Fall, genau.
Also, beziehungsweise, ja, nicht unbedingt.
Mhm.
Aber irgendwie, also ich, so wie mich das erinnert, die sehen sich dann öfters noch zufällig, oder?
Ja, das kann sein.
Also irgendwie, ich kann mich erinnern zumindest, es gibt eine Szene, wo die dann in so einem Club sind und ja, dann genau. Sitzt sie in der Bar.
Ja, genau, genau.
Und da treffen sie sich ja wieder zufällig, oder? Also da genau, ist ja nicht genau. So, dass sie das irgendwie dann, recherchiert hat, genau. Hey, kennt jemand die mit dem
genau.
Blauen Haar?
Also die mit dem, das war, genau, das war dann auch das, wollte ich ja gerade erzählen, wo sie sich dann das erste Mal eigentlich wirklich kennenlernen oder, ja.
Ja, halt sprechen miteinander.
Genau, und so. Sag so, sie sieht sie eben länger an, die mit den blauen Haaren. Merkt das dann auch bald?
Also Emma. Die Figur Emma. Heißt Emma mit genau. Den blauen Haaren und Adele ist eben die ja, Hauptfigur quasi. Genau. Also zumindest die Figur, mit der man startet.
Genau. Und man merkt auch, finde ich, von Anfang, dass sie die Hauptfigur ist, weil es eben durch die Nahaufnahmen und das wird irgendwie aus ihrer.
Ja.
Perspektive. So
also gerade im Originaltitel La Vida Adele.
Ja,
da ist es sehr eindeutig.
Genau. Ja, aber genau, sie treffen sich dann dort oder sie sieht sie nach oben. Die Emma merkt auch, dass sie sie beobachtet und lächelt ihr auch zurück ein bisschen und kommt dann irgendwann hinunter und setzt sich zu ihr in die Bar.
Und irgendwie merkt man aber auch, ja, sie erinnern sich auch, hey, ich, die habe ich schon mal gesehen. Oder?
Ja, ein bisschen, genau, mir kommt auch vor.
Ah, jetzt muss ich dich nochmal unterbrechen.
Ja.
Du hast den Film auch auf Französisch gesehen.
Ja, genau, ich habe es kurz auf Deutsch probiert, aber...
Also, es gibt den Film auf Netflix.
Ja, genau, da
angeschaut. Und ich habe den Film gesehen, also ich habe den Film selbst gesehen vor 3 Jahren, glaube ich, in der ersten Klasse Berufsschule.
Okay.
Aber nicht in der Schule.
Nicht in der Schule. Ich würde passen eigentlich auch ein Schulfilm, finde ich. Aber
und okay. Ich hatte ihn halt gesehen im kanadischen Netflix auf Französisch mit englischen Untertiteln. Und zwar aus dem Grund, weil das war noch eben die super Zeit, damals die goldenen Zeiten, wo man jedes Netflix schauen konnte.
Okay. Und irgendwie das geht aber jetzt auch noch.
Mit
manchen VPNs.
Also mir kommt vor, irgendwie jetzt haben die seit einem Jahr so ziemlich versucht, das einzudämmen, ja, dass es nicht mehr so leicht
möglich ist. Ja, die meisten VPNs haben sie geblockt.
Und früher ist es eben so gewesen, da gab es so eigene Suchseiten, on which Netflix ist... Das, keine Ahnung, und dann konntest du einfach den Filmtitel eingeben und das war dann wirklich so eine Bibliothek, die fast vollständig war, weil es auf irgendeinem genau, Netflix immer was gab. Also ich habe Filme auf dem brasilianischen Netflix geschaut, weil ich einfach wusste, den einen Film gibt es halt nur dort. Mhm. Und so habe ich den gesehen und ich habe den auch auf 3 Mal gesehen. Also ich mache das überhaupt nicht normalerweise, ich hasse das, so einen Film zu pausieren, also... Jeder, der mit mir schon mal einen Film gesehen hat und dann gesagt hat, können wir ein anderes Mal weiterschauen, der wird wissen, ich hasse das. Ich finde das so dumm.
Getötet.
Aber hier habe ich es halt selbst gemacht, weil ich da auch nicht so viel Zeit hatte und so. Und dadurch, dass der 3 Stunden dauert, habe ich jeden Tag eine Stunde
geschaut. Ja, da muss ich jetzt auch outen. Ich habe mir auch auf zwei Teile angeschaut. Ich habe ihn auch immer am Abend vor dem Schlafengehen nämlich angesehen und ja... Erst um, keine Ahnung, 11 Uhr oder so begonnen und zuerst nicht daran gedacht, dass der Film 3 Stunden dauert.
Ja, dann ist
genau. Genau. Aber ja, wo waren wir?
Genau,
sie treffen sich in der Bar. Ja, das ist eigentlich auch so die typische Kennenlernszene in der Bar, kann man irgendwie sagen.
Ja.
Sie sitzen dort, reden, was sie so machen. Genau, da erfährt man eben, dass die Emma auf der Kunstakademie ist, dort studiert. Und ja, sie erzählt ihm, dass sie noch in der Schule ist, genau. Merkt, sie verstehen sich eigentlich gleich relativ gut von Anfang an. Und irgendwann kommen dann aber die Freunde von der Emma dazu. Und das ist dann so ein bisschen komisch, weil die reden dann irgendwie über ihre Kunstsachen und...
Ja, irgendwie...
kommt dann nicht wirklich mit irgendwie und fühlt sich dann ausgeschlossen, zumindest habe ich so einen Anschein gehabt.
Ja, das ist halt so das Typische. Man merkt halt, dass die aus so verschiedenen Welten kommen.
Genau.
Also die eine ist halt so die Schülerin, die noch nie irgendwie was gearbeitet hat oder nicht so die so ein Interessensgebiet hat, wo sie sagt, ja, das ist mein Spezialgebiet quasi.
Genau.
Und die anderen, die verbindet eigentlich hauptsächlich eben dieses Kunstthema und so. Ja.
Und ihre Freundinnen sind dann welche irgendwie voll so ungut irgendwie zu ihr. Kommt mir vor.
Ja, die behandeln sie halt so.
Lachen sie fast aus schon.
So, ah, das ist halt die kleine Schülerin.
Genau.
So, was will die überhaupt hier? Ist schon ein bisschen so. Da habe ich auch so eine Erinnerung.
Genau. Aber grundsätzlich ist eigentlich trotzdem...
Aber unter den beiden, ist merkt, alles.
Es hat gefunkt.
Gut,
Ja. Wie geht's dann weiter?
Es ist halt schwer.
Es sind öfter Sprünge drinnen, auch, muss man sagen. Auch also, im Film selber.
Also ich weiß halt, wie das verläuft im Sinne von, ich weiß, dann passiert noch das ungefähr und dann passiert noch das, aber ich kann halt nicht sagen, wie das von Szene zu Szene ist, keine Ahnung.
Ja, ich werde es vielleicht auch ein bisschen kürzer zusammenfassen, weil...
Ja, also es ist jetzt nicht so ausführlich.
Na.
Es ist ja nicht so wie vom Georg, der sich jedes Zitat merkt.
Genau. Ich noch auf Französisch dazu. Nein. Ja, auf jeden Fall, sie treffen sich dann öfters und es entwickelt sich eben auf jeden Fall mehr zwischen ihnen. Dann... kommt auch gleich einmal zur ersten Sexszene, die dann auch noch ausführlicher als die erste dargestellt wird, natürlich. Aber was man dazu sagen muss, es geht in dem Film auch eigentlich darum, dass sie sich eben sexuell findet. Also von dem her macht es auch Sinn.
Also,
ich finde auch
den ganzen Film über Sinn.
Ja, ich finde, das stört nie so oder ist irgendwie.
Also, man denkt sich nie, das ist ja nur so ein Erotikfilm oder ich schaue den Film nur, bis die nächste Sexszene kommt.
Genau, nein, auf keinen Fall.
Ja, wie geht's weiter? Also ich finde, es gibt schon noch wichtige Entwicklungen und Sachen, die passieren.
Genau, es ist dann auch eine Szene, wo sie nach der Schule noch vor der Schule draußen stehen, wo sie gerade mit ihren Freundinnen redet, wo das dann auch aufkommt. Ah nein, davor, da ist sie mit ihrem, mit ihrem Freund, der schwul ist, ist in eine Nein, das war die Szene, wo sie in der Bar war, genau. Da war sie mit ihrem schwulen Freund, genau, wo sie sich kennengelernt haben. Genau, und da stehen sie nachher vor der Schule raus und da wissen die anderen eben, dass sie in dieser Bar war, weil es ihr Freund den anderen erzählt hat. Und da wird sie eben auch dann ziemlich verarscht, kann man sagen, von den anderen und richtig, weiß nicht, die anderen verstehen das halt überhaupt nicht. Bis auf eine, glaube ich, die sich ein bisschen verteidigt und ihr Freund natürlich,
der
dort war. Aber es ist, genau, sie wird eben eher auch ausgegrenzt und...
Ja, also es ist schon so ein bisschen... das Problem ist halt nicht nur so, dass sie sich mit einer Frau trifft, sondern auch so die gesellschaftlichen Unterschiede eher, woher sie kommt und woher die andere kommen. So die... das Umfeld eher von beiden ein bisschen. Also es ist schon so eine Light-Version von dem typischen verbotene Liebe-Ding irgendwie. Also wie so irgendwie die anderen stehen so ein bisschen dazwischen, aber die Betroffenen wissen eigentlich, hey, das ist irgendwie das Richtige.
Genau. Das kommt auch zwischen ihnen nie auf eigentlich, dass irgendwer fragt, hey, ist das okay für dich oder... was weiß ich, also von dem her. Das ist auch, was mir aufgefallen ist, es gibt nie so diese typischen Beziehungsszenen, finde ich, immer, oder so, dass man oft sieht, wie sie untereinander reden oder, finde ich halt, ist mir so vorgekommen.
Ja.
Es wird meistens so mehr so ohne viel Dialog irgendwie erzählt.
Okay.
Sind dann zum Beispiel auf so einer Gay-Parade zum Beispiel.
Also ich... irgendwie, mir kommt vor, wir kommen nicht voran bei der Handlung. Und zwar, jetzt frage ich dich mal was, weil das ist irgendwie ein bisschen unprofessionell vielleicht, aber ich habe den Film eben schon länger nicht gesehen, aber wie wird denn das gelöst zwischen den Eltern? Also weil irgendwie, irgendwann kommt es ja dann zu der Szene, wo es die, also ich glaube die Eltern von Emma lernt man nie so richtig kennen. Also Emma, die
doch.
Hat... echt?
Ja, das ist die, ich glaube, sie sind auch zuerst bei den Eltern von der Emma.
Okay.
Ja, genau, da gehen sie.
Sorry.
Geht sie mit. Genau. Ja. Da merkt man auch, also so, ihre Eltern sind eben auch selber, denke ich, Künstler und ziemlich offen und für sie ist es eben ganz normal, dass sie wissen auch, dass ihre Tochter lesbisch ist und ja, heißen sie auch sofort willkommen.
Und bei Adele ist es aber nicht ganz
genau,
so.
Genau, da ist es eigentlich das genaue Gegenteil. Kommt eine Frau, ihr Vater ist eben ziemlich ja, konservativ, kann man sagen. Und dann reden sie auch eben, was sie arbeitet, die Emma. Und sie sagt ihm, ja, sie arbeitet als Künstlerin. Und da ist er gleich immer richtig schockiert.
Genau,
und sagt, ja, man braucht schon einen ordentlichen Beruf auch und keine Ahnung. Und da merkt man eben, dass das von ihren Eltern aus genau umgekehrt ist eigentlich. Und sie auch von dort keine Unterstützung kriegt eigentlich. Mhm. Und ja, genau. Ja, was ist dann noch Wichtiges?
Ja, also generell irgendwie, man merkt schon, das ist jetzt so schwer zu beschreiben, weil man ja nicht das Ganze ausführen kann und auf die andere Person im Podcast angewiesen ist. Ja. Nämlich irgendwo man merkt, die haben so eine andere Stellung in der Beziehung dadurch, dass sie im Leben anders weit sind.
Genau, das ist dann eigentlich, ich erzähle jetzt einfach mal weiter, es ist ja dann am Ende... Kann jetzt
Na, kommen wir noch nicht ganz zum Ende. Ja, okay. Wir können schon spoilern, also ich finde, bei den Hausaufgaben,
ja,
es bringt nichts. Also ich finde, ich werde vielleicht in Zukunft manchmal normale Folgen auch machen, wo ich einen aktuellen Film mit jemandem bespreche, weil ich den dann mit denen gesehen habe oder so, aber irgendwie bei den Hausaufgaben, da muss man über alles reden können, finde ich, weil sonst...
Mhm. Ja.
Das gibt das Format irgendwie her, aber irgendwie ist es doch so, also Adele, heißt Adele auf Französisch auch Adele eigentlich?
Ja, ich denke.
Adele, okay, also Adele. Jedenfalls bei ihr ist es eben so, sie ist eben immer die Unerfahrene, also sowohl was das die ganze Homosexualität angeht und die Beziehung, also sie hatte vorher auch irgendwie der Junge, den sie da vorher gesehen hat, das war auch irgendwie so die erste Beziehung vorher, glaube ich, zumindest wird das so suggeriert.
Ja, genau.
Und dann eben Emma, sie ist daher eben unerfahren und dann auch die ganze Kunstsache, die findet sie auch voll interessant und
genau, sie liest auch selber ziemlich viel, ne?
Ja, und sie lässt sich auch da voll inspirieren und so und sagt, boah, was du da machst, das ist ja Wahnsinn, keine Ahnung. Und sie hat aber nicht so wirklich was Eigenes.
Genau.
Und das
genau
wird dann auch so zum Problem in der ganzen Beziehung.
Genau, und da merkt man auch schon, dass sie sich eigentlich immer mehr so fühlt, das würde sie nicht wirklich dazugehören. Da gibt es auch einmal fein so eine Party bei Emma zu Hause. Und auch da merkt man es dann extrem, finde ich. Was ist so, sie wird quasi auch so, da sie kocht halt das ganze Essen und sie kommt sich da irgendwie blöd vor. In der Situation. Sie ist quasi nur die das Essen kocht und
sonst. Also es ist halt so für beide Seiten dann so eine blöde Situation, weil einerseits Adele fühlt sich nicht so zugehörig und weiß halt, steht halt an so einem Punkt im Leben, wo sie nicht weiß, hey, was mache ich jetzt überhaupt und hat nicht so richtig das eine Ding, wo sie irgendwie die Passion dafür hat. Und bei Adele ist es halt so das Umgekehrte, die
halt
findet halt einerseits irgendwie blöd, dass sich Adele so aufregt über manche Sachen, kommt mir vor. Und andererseits fühlt sie sich aber fast schon ausgenutzt von ihr eben, weil sie
quasi
nur die einzige Bezugsperson von Adele ist dann irgendwie halt nur noch Emma.
Genau, sie wird irgendwie abhängig von ihr halt. Genau. Und sie sagt, es gibt auch eine Szene, da sagt sie dann, also die Emma sagt der Adele auch klar eigentlich, ja, sie will, dass sie irgendwie mehr aus ihrem Leben macht, mehr oder weniger.
Ja.
Genau. Ja, und eben das wird dann immer mehr zum Problem und dann gibt es wieder einen ziemlichen Sprung, eigentlich von der Zeit her in der Geschichte, kommt mir vor, weil die Adele arbeitet dann im Kindergarten. Und dort, ja, hat sie meinen Arbeitskollegen.
Aber da sind sie noch zusammen.
Ja, genau.
Und das dann gibt es ja dann
immer zusammen. Sie, ja, genau. Genau. Emma. Das ist dann das, was eigentlich dem das einen finalen Stoß gibt der Beziehung.
Genau.
Da merkt eben die Emma, oder es beobachtet sie, wie ihr Arbeitskollege sie heimbringt, wie sie irgendwas trinken waren. Und die Emma sieht das eben und ist dann halt ja komplett aus dem Häuschen, verständlicherweise. Und macht dann eigentlich ja auf der Stelle Schluss mit ihr und schmeißt sie gleich wieder aus ihrem Haus hinaus. Ja. Und da merkt man eben auch, dass Adele komplett fertig ist, nicht mehr weiß, quasi, was sie jetzt mit ihrem Leben machen soll, und für sie bricht eben die ganze Welt zusammen.
Ja.
Da, also ist klar, dass man da arg reagiert in der Situation, aber es ist eben da richtig extrem.
Und gibt es dann, also ist das dann schon quasi, ich weiß es nicht, das Ende, aber ist das dann das finale Ende der Beziehung schon, oder gibt es dann nochmal eine kurze Zeit, was ist dann nochmal zu probieren?
Nein, nicht wirklich.
Sie söhnen sich aber halt schon aus.
Ja, genau, sie treffen sich dann nochmal im Café, reden über alles.
Also ich weiß nur, na, sag du das Ende,
ja.
Das würde ich auch noch wissen.
Genau. Also sie reden dann über alles, die Emma hat dann auch schon eine neue Freundin, mit der sie auch Kinder hat, weil schwanger, wie sie zusammengekommen sind, ihre Freundin. Ja, da ist dann auch nochmal arg so eine Szene, die ist mir auch gut in Erinnerung geblieben, wo sie dann im Café sitzen, wo sie sich fast nochmal, weiß ich, da entsteht fast eine Sexszene im Café.
Die kann ich mich auch erinnern.
Genau. Ja, aber das, ja, eben, das war dann ihre Aussöhnung und ja, und man merkt, im Ende ist es dann irgendwie auch für Adele okay, dass es so ist, wie es jetzt ist.
Also ganz die letzte Szene ist, so wie ich mich dann erinnern kann, dass da ist, glaube ich, auch nochmal ein Zeitsprung ein gewisser und dann ist eine Ausstellung eben von Emma und Adele geht dorthin und irgendwo, man merkt schon, dass sie ihn relativ abgeschlossen hat mit der ganzen Sache und halt...
Sie redet dann auch ganz normal mit ihr und auch mit ihrer Freundin eben von dir, von der Emma. Ja. Und dann ist eben das ganz Letzte, da trifft sie dann noch einmal einen Mann, den sie vorher bei der Party, die bei Emma war, getroffen hat, dort schon ein bisschen mit ihm getratscht hat. Den trifft sie dann wieder und dann merken dann auch, die verstehen sich auch gut und ja.
Das kann ich überhaupt
doch,
nicht.
Doch, das ist dann die letzte, so wie das offene. Da geht sie dann hinaus und ja, relativ schnell weg von der Party eigentlich. Und er läuft dann aber hinterher und steigt ins Auto ein. Und ja, irgendwie, das sieht man dann nicht mehr.
Das kann ich überhaupt nicht
erinnern. Das ist das offene Ende zum Schluss irgendwie. Okay. Das habe ich auch ziemlich cool gefunden nachher, weil das irgendwie so.
Aber das finde ich generell cool, dass die Beziehung, in dem um die es geht in diesem Film, dass die kein Happy End bekommt und so.
Ja, ist eigentlich die...
Also es ist natürlich ist ein Happy End irgendwo, aber die Beziehung geht trotzdem schief und das finde ich finde solche Ansätze immer irgendwie gut.
Das ist nicht so, ja.
Also dass dann nicht am Ende die dann trotzdem zusammenfinden und keine Ahnung. Also das ist das, was du auch gemeint hast schon. Der hat generell immer so einen Realismus.
Genau, also
Man denkt sich nie,
sagen, es ist zwar doch,
das ist so...
Wenn man so die Handlung hört, denkt man, ja, klassischer Liebesfilm, komplett
langweilig, keine Ahnung. Halt
aber er dauert auch, das was mich so überrascht hat, dauert 3 Stunden und mir ist es extrem kurz vorgekommen. Ich habe es auf zwei Teile angeschaut eigentlich, aber trotzdem. Das ist immer für das, manche Filme, die 1,5 Stunden dauern, die eigentlich die gleiche Handlung haben, zumindest. Da gibt es sicher, weiß ich nicht, Hunderttausende. Die kommen dann viel länger vor dann. Genau.
Ja.
Ja.
Ah, eine Kleinigkeit noch. Der Film hat die Palme d'Or gewonnen. Also was für die schauspielerische Leistung quasi die höchste Auszeichnung ist bei Cannes. Und das war der erste Film und vielleicht auch der einzige, wo der Preis offiziell an beide Hauptdarstellerinnen gegangen ist.
Ah, okay, cool.
Und ja, was... Was ist dein Fazit zum Film generell?
Fazit, ja, es ist jetzt auch nicht, ich will ihn jetzt nicht schlecht reden, aber es ist auch nicht einer meiner Lieblingsfilme, würde ich sagen. Einfach, weil es auch nicht so das meine Art von Film ist irgendwie. Aber ich muss sagen, ich habe mir, ehrlich also, gesagt, ich habe mir weniger davon erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also es ist dann wahr.
Ja. Also, ich bin sehr positiv überrascht.
Also ich finde generell irgendwo, ich kann das immer nachvollziehen von anderen Leuten, aber ich habe das selbst selten, dieses, das ist nicht meine Art von Film.
Mhm.
Also irgendwo, wenn das so die 100. Verfilmung von Melissa McCarthy spielt einfach eine dicke Frau und deswegen ist es lustig ist,
ja, okay.
Das ist nicht meine Art von Film, aber an sich jetzt so rein von der Handlung oder vom Thema her, wenn das gut ist, interessiert mich alles ein bisschen. Keine Ahnung.
Ja, ja.
Ja, okay, also du warst positiv überrascht.
Ich würde ihn auf jeden Fall nicht, wenn ich durch Netflix durchscrolle, würde ich ihn wahrscheinlich nicht als erstes gleich auswählen, wenn ich ihn sehe.
Ja, okay, das ist auch verständlich. Genau. Also ich finde, da ist auch mehr so ein Geheimtipp. Also ich finde, den kennt eigentlich niemand so richtig.
Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Nein.
Ja, ja, was ist so denn dein Endfazit?
Endfazit? Nein, also ich war, wie schon gesagt, ziemlich positiv überrascht und finde ihn von dem her, was er macht, auch wirklich cool, eben, dass er so das realistisch irgendwie erzählt, den Ablauf von der Beziehung und so ihre Selbstfindungsphase und nicht so irgendwie komplett übertrieben und weiß nicht, keine Ahnung.
Ja, und
dass sie quasi schon, keine Ahnung, suizidgefährdet halt, wäre.
Also was ich hier halt auch gut finde, ist dieses, das ist einer dieser Filme, wo da geht es so um Homosexualität und so, aber ich kann mich trotzdem mit dem identifizieren.
Genau, genau.
Also ich, da auch kann das, sich halt jeder nicht so identifizieren mit dem.
Genau,
es
genau.
Ist halt eine Liebesgeschichte. Genau, also, und
es kommt auch irgendwie im Hintergrund. Halt ich habe das jetzt auch gar nicht so eigentlich wirklich erzählt, aber es ist, genau, es ist auch mehr im Hintergrund. Es wird nie wirklich, finde ich, so übertrieben thematisiert zumindest. Es spielt schon mit, aber es könnte genauso sein, dass sie, weiß ich nicht, irgendeinen Punk-Rocker datet und sie deshalb irgendwie ausgestoßen wird.
Also ich finde, so. Im Endeffekt, es verändert nicht sehr, es wird nicht sehr viel ändern an der Story, wenn es ein Mann wäre. Genau. Also ein paar Kleinigkeiten und ein paar Szenen kannst du halt nicht machen, aber im Endeffekt,
ja, genau.
Es ist halt eine Liebesgeschichte, eine Geschichte über eine Beziehung und wie die verläuft, aber
genau, es ist nicht
was
so.
Es ist im Grunde egal. Und jetzt interessiert mich, weil ich weiß, dass du den auch gesehen hast vor kurzem, im Vergleich zu, ich will noch eine 10er-Wertung, also Kill Bill habe ich 7 gegeben von 10, also gleich wie Reservoir Dogs, weil ich den auf einer Stufe finde ungefähr. Und du wahrscheinlich so 8, 9.
Ja, Kill Bill habe ich, glaube ich, mit 9 oder so, ist es, nein, 10er ist auch nicht, ich glaube 9, ja.
Okay. Und Blau ist eine warme Farbe.
Die
da interessiert es mich jetzt.
Es ist aber schwer.
Es ist generell schwer. Also,
ja, das stimmt auch wieder.
Weil du kannst halt manche Filme nicht vergleichen miteinander.
Genau.
Also Comedy- und Horrorfilme zum Beispiel ist ein schwerer Vergleich.
Ja, oder auch dieser Film mit Kill Bill zum Beispiel.
Ja, ist auch ein schwerer Vergleich. Aber generell, jetzt einfach, wenn du sagst, das ist ein Film.
Aus dem Bauch heraus 7.
Okay.
Ja, weil 6 wäre zu wenig und 8 irgendwie auch zu viel.
Also,
weil er hat mich jetzt auch nicht auf den Hocker gehauen, und, aber schon sehr positiv überrascht, wirklich sehr positiv überrascht.
Also für mich ist es halt auch mittlerweile ein 10er.
Echt? Okay,
was? Also, weil ich einfach, weil ich das halt auch so gern mag, dieses, der Realismus, den der Film hat und so. Und dieses, dass man sich so identifizieren kann mit den Figuren und wie der das macht und wie der das, die ganze Story erzählt einfach. Und das ist aber auch, ist auch so ein 10er-Film, der mal ein 8er war vorher. Also irgendwie, okay, ich habe also das bei meinen Bewertungen oft so, dass ich, die 8er-Filme werden oft zu 10ern und die 9er eigentlich nie. Also weil bei den 9ern, da habe ich schon so den Grund, warum ich sage, nein, es kann nicht ganz ein 10er. Und bei den 8ern ist es dann oft so, dass ich mir im Nachhinein denke, ach so,
eigentlich
schon. Also wenn man oft mit anderen über Filme redet oder so und dann denkt man als Beispiel an einen Film oder man kann sich an manche Sachen erinnern oder denkt sich als Beispiel, ah ja, aber bei dem war es so, dann weiß man, hey, irgendwie der war doch vielleicht besser, als ich es mir gedacht habe.
Mhm.
Und ja, also für alle nächsten Gäste, ich werde wahrscheinlich meistens 10er Filme von mir empfehlen, was mich da am meisten interessiert. Mich interessiert es halt, wie die anderen das empfinden. Obwohl, jetzt muss ich fast schon das nächste Mal einen 4er Film oder so zum Schauen geben, weil sonst haben die Gäste so die Erwartung, ah, das ist ein 10er für ihn. Und
da kann ich nicht
so schlecht reden. Und was ich eigentlich fragen wollte, genau, du hast ja auch Call Me By Your Name vor kurzem gesehen. Der italienische Film.
Ach so, ja. Genau. Ja, stimmt, der fällt eigentlich ins gleiche Genre.
Weil der hat, ist im Grunde eine sehr ähnliche Story und so. Ja. Nur eben, dass es da zwei Männer sind und dass da noch ein Altersunterschied dazu kommt und dass die Zeit und dass eben nicht nur der Altersunterschied und da ist die Homophobie halt noch größer, weil das Ganze in den 80ern spielt und nicht 2013.
Genau, das ist natürlich eher, da wird es ja mehr thematisiert. Und
so. Aber im Vergleich dazu, also wie würdest du dich so einordnen?
Da hatten wir... Nein, ich weiß nicht.
Also mir ist egal, was du sagst.
Mir hat das Call Me By Your Name besser gefallen, eigentlich.
Also
muss ich ehrlich zugeben.
Ja, ich weiß nicht, es kommt halt da auch drauf an, gleich was man zuerst gesehen hat. Weil ich finde, das sind schon wirklich sehr ähnliche Filme. Ja. Ich weiß nicht, was du meinst.
Call Me By Your Name hat noch eher dieses Setting in den 80ern. Und
also, was ich...
Das sind wir noch...
Es ist halt bei beiden Filmen, bei Call Me By Your Name habe ich auch immer gesagt, ja, das ist kein schwuler Film in dem Sinn. Gleich so halt hier bei Blau ist eine warme Farbe.
Mm.
Nur das Einzige, was mir bei Call Me By Your Name nicht gefallen hat, war das Ende. Das allerletzte, die letzte Szene, die war irgendwie so unnötig dann noch mit diesem CGI-Schnee.
Ach so, mit dem, okay.
Das ist dir auch aufgefallen, und dass der Schnee so arm ausgesehen hat. Und dann ruft er nochmal an.
Italien im CGI-Winter.
Obwohl, was ich gut finde, das mit dem Titel ist schon gut bei Call Me By Your Name, diese Idee von dem, dass sie sich beim anderen Namen,
also ja,
für die, die es nicht wissen, bei Call Me By Your Name ist halt so, dass sie sich immer mit dem Namen des anderen anreden dann.
Mhm.
Das ist irgendwie eine coole Idee gewesen. Ja.
Ja.
Also mit der Hausaufgabe sind wir durch, aber was ich jetzt trotzdem noch machen will, ist, hast du irgendwas, einen Film oder so, eine Serie, wo du sagen würdest, hey, ich habe das jetzt gesehen und boah, ich will das weiterempfehlen. Das müsst ihr euch auch ansehen. Vollkommen unvorbereitet, jetzt erstmal 10 Minuten Pause im Podcast, könnt ihr schon vorspulen.
Könnte wirklich passieren. Ist jetzt wirklich schwierig, weil ich in letzter Zeit nicht viele Filme gesehen habe, muss ich zugeben.
Ja.
Außer Call Me By Your Name. Blau ist deine warme Farbe.
Also sonst, du musst aber ein bisschen zuhören. Also du musst trotzdem überlegen. Also,
ja, ich überlege dabei.
Ich habe die Sachen, die jetzt als Podcast gekommen sind vor dieser Folge, die kann ich empfehlen, weil ich die beide sehr gut finde. Also Thoroughbreds und Mission Impossible, aber da könnt ihr euch eh die alten Folgen nochmal anhören, wenn euch das interessiert. Und als Serie, da wird es wahrscheinlich auch einen Podcast dazu geben, aber erst ein bisschen später, also erst zur 45. Folge oder so, Suburra. Suburra ist eine italienische Serie und es geht um so kleinere Gangs, so kriminelle Gangs quasi, so Familien, aber nicht wirklich Mafia, weil die Mafia ist dann doch nochmal eine andere Liga, aber einfach so Familien mit kriminellen Hintergrund. Und es geht eben darum, dass quasi die jungen Mitglieder dieser Familie, also jeweils einer von den drei wichtigsten Familien in Rom, die tun sich dann zusammen und ziehen gemeinsam ein Ding durch und dadurch bricht sich irgendwie ein bisschen diese Familienmentalität und es ergibt sich eine Freundschaft und die Serie ist eine Netflix-exklusive Serie und eine Vorgeschichte zu einem Film, den ich aber noch nicht gesehen habe, aber die Serie hört auf, so dass wahrscheinlich noch eine Staffel kommt, bevor der Film dann ist. Und der Film ist aber vor der Serie herausgekommen und ist nicht auf Netflix. Okay. Und heißt aber auch Suburra. Also Suburra kann ich empfehlen, wenn man so europäische Serien mag an sich. Also man merkt schon, dass das aus Europa ist, auf jeden Fall. Wenn man Rom gerne sieht, ist super inszeniert. Und eben wenn ein dieses Gangstertum so ein bisschen anspricht. Also wenn man La Haine mag zum Beispiel, den französischen Film, dann wird man den auch mögen wahrscheinlich. Und als kleiner Fun Fact noch, Sicario 2, das ist auch der gleiche Regisseur wie von Suburra, beziehungsweise der das die Serie erfunden hat quasi. Also Stefano Solima hat eben die Serie erfunden, Regie geführt, haben manchmal auch andere bei der Serie, wie das bei Serien eben so ist, aber der ist auch von Sicario 2 auch der Regisseur. Das waren meine Tipps. Und du?
Ich überlege, die letzte Serie, die ich gesehen habe, die mich ziemlich fasziniert hat, war Dark. Auf Netflix kennt man wahrscheinlich eigentlich eh, aber ja, das ist kein wirklicher Geheimtipp ein.
Ja, okay, also...
Genau, hast, denke ich, du auch gesehen, oder?
Ja, sicher. Ja, habe ich auch gesehen, ja. Habe ich nicht besprochen, aber das war auch der Tipp von Georg in der letzten...
Echt?
In der Hausaufgabenfolge. Okay. Aber, okay, da können wir noch ganz kurz drüber sprechen, nämlich, ich glaube, wir haben eh privat auch schon mal drüber gesprochen, aber wie, also für alle, die nicht wissen, was es ist, hört euch die 30. Folge nochmal an, die erste Hausaufgabenfolge. Nein, weil es einfach, wenn das irgendwer hört, laufend, wenn du der eine bist, der das laufend hört, dann ist es für dich jetzt, dass wir das nicht nochmal wiederholen, weil das ist irgendwie nervig.
Ja, habe ich jetzt auch nicht gewusst.
Na, ist ja egal, aber weißt schon, dieses, wenn du was doppelt besprichst, ist irgendwie dumm.
Ja.
Aber was ich dich eben fragen will, weil jetzt kann man schon spoilen, finde ich, wie, und sonst schaltet jetzt aus, also das Ganze dauert 5 Minuten höchstens noch, also ihr verpasst nichts, wenn ihr jetzt ausschaltet. Tschüss.
Tun Sie Folge 30.
Und zwar, wie findest du das Ende? also bei der Serie geht es eben darum, dass es verschwindet ein Kind und die anderen, die Mitschüler, die erfahren dann, hey, es geht eigentlich um Zeitreise und es gibt drei Zeiten, in denen man reisen kann, einmal die 80er Jahre, einmal die 50er Jahre und einmal die Jetztzeit, also alle 30 Jahre tut sich eben ein Loch auf und ganz am Ende ist es dann so, dass die Hauptfigur in die Zukunft reist, 30 Jahre.
Genau.
Und das ist das Ende, der Cliffhanger quasi für die zweite Staffel.
Ja, das habe ich nicht so irgendwie, das war zu, irgendwie so einfallslos, kommt mir vor.
Also ich finde...
Das war eben so wie so typische, zweite Staffel.
Also ich finde es irgendwie, man will es natürlich schon ein bisschen sehen, so, also bei...
Ja, es ist immer so, auch ansehen.
Also ich finde, es ist bei jedem Film oder bei jeder Serie, was um, ich kenne eigentlich keine Serien sonst, wo es richtig um Zeitreise geht, aber irgendwie, da kommt mir dann immer vor, wenn es in der Vergangenheit spielt, dann will man irgendwie auch mal die Zukunft sehen und umgekehrt.
Mhm.
Also so typisch so Back to the Future mäßig. Ja, okay, jetzt habe ich die Vergangenheit gesehen, aber was ist eigentlich, wenn du in die Zukunft reist?
Mhm.
Weil es da dann auch irgendwie interessanter ist, wie stellen sich die Leute das vor, wie es dann ist in der
Zukunft. Also bei Dark war es halt auch so wie ein Halo, also schwebt dann einmal so ein...
Mich haben zwei Sachen wahnsinnig gestört am Ende. Einerseits, dass es dann plötzlich eine vierte Zeitebene gibt, also weil die Gänge, wo sie durchgehen, um durch die Zeit zu reisen, das sind immer drei...
Stimmt, ja.
Also drei Gänge quasi.
Der vierte.
Also es gibt eben ganz links ist halt das Älteste, dann die 80s und dann die Jetztzeit. Und wie kommen sie dann in die Zukunft? Und die andere Sache, wenn du wirklich drüber nachdenkst, also ich habe mit einer Kollegin, die das auch gesehen hat, irgendwie ewig über das diskutiert, nämlich irgendwie, es ist nichts passiert in der ersten Staffel. Also es ist schon viel passiert und viel revealed worden und so, aber wenn man wirklich drüber nachdenkt, über die ganze Story, es war eigentlich alles eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Also es ist nichts verändert worden. Es ist nichts in der Zeit verändert worden. Also ist alles, cool. Es ist eh cool. Also weil man weiß das natürlich vorher nicht. Also wenn man das schaut, dann denkt man sich in vielen Szenen, ah, jetzt verändert die Person etwas und dann kommst du drauf, shit,
Wahrheit, genau.
Dadurch, dass sie das verändert hat, ist eigentlich die Zukunft erst so, wie sie ist. Genau. Und irgendwie habe ich mir gedacht, das ist vielleicht, weil sie das nicht lösen könnten. Also, weil wie löst du das, wenn du eine Figur sterben lässt in den 80ern? Dann verändert sich ja die Zukunft wirklich massiv vielleicht. Und das ist halt irgendwie dann noch komplexer. Und andererseits, in der zweiten Staffel müssen sie das machen, weil sonst ist es dumm. Also in der zweiten Staffel können sie meiner Meinung nach nicht wieder alles selbsterfüllend machen.
Ja, stimmt mit der Zukunft, ja.
Also nicht unbedingt wegen der Zukunft nur, aber weil dann ist es lame. Also dann denkt man sich ja, jetzt muss mal was
verändern. Dann würde man es eben auch schon erwarten. Dass
Genau.
Ja, ich finde sowieso, das Ende wäre irgendwie so an den Haaren herbeigezogen, kommt mir vor. So, wir brauchen irgendwas Neues
für die zweite
Staffel. Es wäre zum Beispiel cool gewesen, wenn sie jemanden dann zum Schluss doch noch getötet hätten in der Vergangenheit oder keine Ahnung.
Ja,
und da ist es dann doch eine andere
und, obwohl,
jetzt Zeit gewesen.
Und eine Entscheidung finde ich gut und schlecht gleichzeitig, nämlich im Endeffekt, es wissen ja dann alle Bescheid, dass es Zeitreisen gibt. Mir kommt vor, am Ende weiß jede Figur, hey, es gibt Zeitreisen. Und das ist auch ein dummer Ausgangspunkt. Also ich finde, das Beste, was sie machen könnten, wäre natürlich sowas, dass man sagt, der steckt fest jetzt dort.
Genau.
Keine Ahnung.
Genau.
Also
vielleicht,
dass du quasi, weiß nicht.
Vielleicht in der Zukunft, man sieht ja auch, es ist irgendwie so Krieg und keine Ahnung.
Ja, das ist wirklich so Postapokalypse. So
genau,
so
vielleicht Mad ist Max dadurch dann die Apokalypse ausgelöst worden, weil irgendwie alle jetzt Zeitreisen und keine Ahnung.
Und dass das
komplettes Chaos ausbricht. Oder dass einfach komplettes Chaos ausbricht dann. Und
also,
irgendwo mehr, keine Ahnung.
Ja, obwohl andererseits, man weiß ja, dass er überlebt. Also Jonas, die Hauptfigur, ich glaube, der heißt Jonas, der reist ja in die Vergangenheit, damit das alles...
Okay, ja.
Also im Grunde,
man
weiß ja, dass er überleben wird.
Okay, stimmt, dann wäre wahrscheinlich noch...
Obwohl andererseits, man weiß es nur, weil bis jetzt nichts verändert wurde. Theoretisch könnten sie ja dann sowas wagen, dass sie sagen, sie verändern das. Mhm. Aber das ist... Es ist halt eigentlich sehr komplex und das ist trotzdem cool.
Mhm.
Also man kann ja auch drüber nachdenken, wenn der in die Vergangenheit reist und sich selbst tötet als Junge zum Beispiel, was passiert dann? Weil dann wird er nie alt und kann er nie zurückreisen in die Vergangenheit.
Genau, das wäre dann das. Genau.
Also das ist generell immer interessant und man kann da viel drüber nachdenken und ich freue mich da schon auch auf die zweite Staffel.
Auf jeden Fall.
Also sehr gute deutsche Netflix-Serie.
Ja.
Okay.
Ja.
Ich glaube,
dann
das war
danke nochmal für die Einladung.
Ja, bitte. Danke, dass du gekommen bist.
Bitte gern.
Und wie war es für dich, dein erster Podcast?
Ja, ungewohnt.
Ja. Ist immer ungewohnt
am Anfang. Aber ich bin dann auch, finde ich, ein bisschen so in einen Redefluss hineingekommen und...
Passt.
Ja.
Okay. Bis zum nächsten Mal. Die nächste Hausaufgabenfolge gibt's in 10 Folgen wieder, voraussichtlich dann die 50. Folge.
Wieder mit Tarantino.
Hoffentlich nicht mit Tarantino. Und ich weiß noch nicht, wer Gast ist, ich weiß noch nicht, welche Filme geschaut werden, aber ich bin mal optimistisch, dass das kommt. 10 Folgen, das sind noch 10 Wochen, also sollte sich irgendwas ergeben. Bis zum nächsten Mal, hört auch die anderen Folgen nach und die Folgen dazwischen und keine Ahnung. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.